Ein Gast heute mit einer wirklich sehr, sehr spannenden Lebensgeschichte. Geboren und aufgewachsen in Deutschland. Genau. Seine Wurzeln sind arabisch-islamisch.
Genau.
Als Jugendlicher dann abgeschoben in die Türkei.
Genau.
Und damit so irgendwie zwischendrin, zwischen Kulturen, zwischen Sprachen, zwischen
genau.
Ländern.
Ja, ja.
Herzlich willkommen,
Dankeschön.
Josef Szymczak.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Und ich freue mich auch auf deine Geschichte, weil die so außergewöhnlich ist.
Dankeschön.
Jetzt erst einmal, du lebst inzwischen seit 10 Jahren in der Türkei.
11 Jahren jetzt.
Seit elf Jahren, genau. Was würdest du sagen, ist jetzt deine Heimat? Ist das Deutschland oder ist das die Türkei?
Ja, jetzt nach 11 Jahren gewöhnt man sich schon ein bisschen an die Türkei. Also anfangs war es nicht leicht, weil man auch die Sprache nicht sprechen konnte. Türkische Kultur war mir ganz fremd. Aber jetzt seit 11 Jahren gewöhnt man sich schon dran. Das ist jetzt schon mein Zuhause, glaube ich.
Das sagst du jetzt schon
ja,
so.
Ja, schon.
Türkei,
ja.
Dein
ja.
Zuhause.
Genau.
Aber wie das alles zustande gekommen ist und wie du zwischen diesen Kulturen dann dich durchwurschteln musstest quasi, das hören wir in den nächsten 2 Stunden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Josef Szymczak. Folgende Geschichte stellen wir uns jetzt mal vor. Ein Junge wächst in einer arabisch-muslimischen Familie in Deutschland auf. Er fühlt sich zunächst einmal genauso arabisch wie deutsch, denke ich mal.
Mhm.
Und mit 14 wird er dann mit seiner Familie abgeschoben in die Türkei. Und die Türkei ist für ihn bis dato eigentlich ein vollkommen fremdes Land. Josef Szymczak hat diese Geschichte über sein Leben aufgeschrieben. Sehr, sehr spannend. Ich habe es eben schon gesagt. Josef, wenn du so zurückdenkst an deine Kinder- und Jugendjahre bis 14 ist man ja auch schon jugendlich, da ist man ja auch schon kein Kind mehr. An was erinnerst du dich da am stärksten? Welchen Eindruck
also
hast du heute?
Ich hatte keine schöne Kindheit, es war wirklich sehr schwierig, weil man ist in diesem arabischen Kreis groß geworden und auch strenggläubig. Meine Eltern sind sehr, sehr, sehr strenggläubig und dann auch wieder dieser deutsche Umfeld und bin als Kind nicht wirklich mit diesem Kulturkreis klargekommen.
Du hast auch in der Schule, warst du eigentlich der einzige Araber?
Genau, in meiner Schule, ja.
Und wie war das mit deinen Mitschülern?
Also mit meinen Mitschülern bin ich eigentlich ganz gut klargekommen. Die hatten kein Problem damit, dass ich jetzt arabisch oder muslimisch oder sonst.
Also da hattest du noch gar nicht so das Problem auch, dass du so ein bisschen zwischen zwei Kulturen bist?
Nein, nein, nicht zur Außenwelt. Also wisst das auch, dass ich ein ganz starkes Problemkind gewesen bin, hatte ich mit den Deutschen niemals ein Problem. Ich habe mich auch zu den deutschen Menschen ein bisschen näher gefühlt als zu meiner eigenen Kultur, weil die Menschen sind da einfach besser mit den Menschen umgegangen als bei uns in der Kultur. Und ein Kind sucht dann da, wo es sich wohler fühlt. Und ich habe mich dann bei den deutschen Menschen schon ein bisschen wohler gefühlt als bei den arabischen Menschen.
Und deine Familie hat dir immer so ein bisschen vorgeworfen, dass du eigentlich mehr ein Deutscher bist als ein Araber.
Ja, dieses Wort möchte gern Europäer oder möchte gern Deutscher wurde sehr stark benutzt mir gegenüber. Und das wurde als Beleidigung benutzt. Also das ist nicht irgendwie als Scherz gewesen, das ist schon eine starke Beleidigung gewesen.
Ja, aber wie ist denn das? Deine Eltern, haben die sich dann auch nicht wohlgefühlt eigentlich in Deutschland? Wenn sie so darauf beharren, dass das eben auch ihre Kultur ist und dass sie das auch bewahren wollen, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass sie eigentlich sich gar nicht bei uns wohlgefühlt haben.
Ja, also zur Kultur, zur deutschen Kultur haben sie sich geschlossen gefühlt, das ist wahr. Also die haben sich da, meine Mutter ist ein bisschen lockerer gewesen, aber mein Vater hat da ganz blockiert, auch meine älteren Brüder, die haben da blockiert, also die sind da zur Außenwelt manchmal so vor den deutschen Menschen ein bisschen, aber jetzt, wenn man dann wieder in den eigenen 4 Wänden ist, ist das dann doch komplett weg von uns gewesen. Und es sollte auch so bleiben. Mein Vater wollte das auch so.
Das wollte
ihr
Vater?
Das wollte er auch so, ja.
Obwohl er eigentlich ja ganz froh war, hier in Deutschland auch zu leben.
Ja, ja. Ja, hier ist es einfach leichter für sie gewesen, weil meine Eltern sind ja auch Flüchtlinge aus dem Krieg gewesen. Das war in Libanon damals in den 80er Jahren ganz schlimm mit dem Völkerkrieg und dann als noch Israel mit reingekommen ist und das war dann riesen Durcheinander Und in der Türkei hatten meine Eltern auch gar nichts. Und jetzt dann in Deutschland, das war dann ein bisschen leicht. Aber wie gesagt, mit der Kultur ist mein Vater nie klargekommen.
Nicht klargekommen. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, also du sagst, du lebst jetzt seit 11 Jahren in der Türkei. Mhm. Gibt es da irgendwas, was du besonders vermisst an Deutschland?
Ja, die deutschen Menschen an sich selber. Allgemein jetzt so, wie die drauf sind. Also ich habe das auch vor 2 Tagen, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich das zu meinem Verleger gesagt. Das ist jetzt ganz seltsam, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich frage was, alle voll lächelnd und sagen ja dies und das ganz freundlich. Das kenne ich jetzt bei mir in der Türkei nicht. Da werde ich gleich besser angeguckt. Ja, das ist da hinten und das ist hier und das ist da. Und einfach so die Menschen hier in Europa, wie die drauf sind, wie sie mit Menschen umgehen, das vermisse ich ganz toll.
Das ist schön, dass du das sagst, weil manchmal denken wir selber, Mensch, ist die unfreundlich in dem Laden.
Nein,
aber wenn du das so sagst, dann holt uns das so ein bisschen zurück auf die Erde.
Das ist aber wirklich, also diese Freundlichkeit von den Deutschen, dieses Selbstverständliche, das vermisse ich sehr.
Du lebst natürlich auch in einem Land, was wir wunderschön finden. Die Türkei ist ja für uns auch auf der anderen Seite ein Urlaubsland.
Genau.
Da sieht man natürlich ein Land auch ganz anders.
Genau.
Aber trotzdem, die Türkei ist ein wunderschönes Land.
Ja.
Kannst du mittlerweile auch die Schönheit von deiner neuen Heimat, sage ich jetzt mal, empfinden und sehen?
Ja, klar, natürlich. Also auch insbesondere jetzt so wie Istanbul und so diese ganz alten Städte, das gefällt mir natürlich sehr.
Gibt die Türkei dir irgendetwas, was du jetzt in Deutschland wiederum nicht gefunden hättest?
Oh Gott, das weiß ich jetzt so spontan gar nicht.
Wo du sagst, Mensch, also das ist jetzt ein super Pluspunkt. Das finde ich so toll an der Türkei. Das hat mich
beeindruckt. Ja, das schöne Wetter.
Das ist natürlich ein ganz großer Grund. Und wenn du dich eigentlich hier dann doch wohlfühlst und mal wieder hier hingekommen bist nach langer Zeit, kann man ja auch sagen, kannst du dir auch vorstellen, hier für immer wieder zurückzukommen nach Deutschland?
Oh Gott, das weiß ich jetzt so genau nicht. Wenn man jetzt 11 Jahre in der Türkei lebt, man hat auch Pläne, also wo man hinziehen möchte, was man machen möchte. Und meine Zukunft habe ich mir jetzt schon in Istanbul, also in der Türkei, gemustert.
Irgendwann muss man auch mal sagen, da ist jetzt mein Nest,
genau.
Oder? Da muss man ankommen,
genau.
Und muss sich innerlich auch mit etwas einfach abfinden.
Genau, und das ist jetzt für mich, mein Ziel ist dann halt Istanbul. Ich lebe auf der ganz anderen Seite, unten an der syrischen Grenze. Und mein Ziel ist es dann nach Istanbul, das ist mein Traum.
Also Istanbul ist eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Ich habe erst kürzlich eine Dokumentation gesehen und war wieder total hin und weg von dieser wundervollen Stadt.
Ja, das ist echt sehr, sehr schön.
Ist natürlich auch Türkei auf dem Land ganz anders als dieses Istanbul. Ne?
Genau.
Würdest du trotzdem sagen, ja, ist doch sehr türkisch oder?
Also Istanbul ist, wenn man jetzt selber als Türke da ist, also man ist immer Türke, wenn man jetzt selber als türkischer Mensch irgendwo in der Türkei hingeht. Die Ausländer werden jetzt natürlich ein bisschen anders behandelt, aber wenn ich jetzt als Türke da hingehe, da bin ich halt einfach ein Türke. Egal in welchem Gebiet ich in der Türkei bin. Ich bin immer Türke dann.
Aber du hast ja eigentlich Türkisch nicht gesprochen?
Nein, das habe ich danach erst gelernt.
Und das ist jetzt auch mittlerweile so, dass die Türken das nicht mehr erkennen, dass du vielleicht...
Doch, von meinem Dialekt her erkennt man das noch. Also ich spreche ganz anders Türkisch. Ich rede Türkisch ein bisschen aus Deutsch und dann noch wieder Arabisch Dialekt. Ich ziehe die Wörter ein bisschen länger und das merkt man bei mir gleich, dass ich eigentlich nicht Türkisch bin. Von meinem Dialekt her merkt man das.
Das merkt man dann
ja,
doch.
Ja, sofort.
Aber das ist auch eigentlich ganz normal, weil das ist ja nicht die Sprache, mit der du aufgewachsen bist.
Ja, auch wenn man 4 Sprachen im Kopf hat, das ist nicht leicht. Also diese Sprachen muss man irgendwie unter Deckel bekommen. Und ich bin schon froh, dass ich das sprechen kann, was ich kann. Den türkischen Dialekt, den werde ich nicht hinbekommen, niemals. Also wenn ich den jetzt nach 11 Jahren nicht hinbekommen habe, in der Zukunft nicht. Das werde ich glauben, nein.
Aber du sprichst perfektes Deutsch und das ist ja eigentlich auch deine Muttersprache.
Das ist meine Sprache, die ich am besten sprechen kann.
Was wurde dann gesprochen in deiner Familie?
Also ich habe Arabisch gelernt zu Hause, Arabisch. Ich habe auch Arabisch lesen und schreiben gelernt als Kind und danach halt Deutsch. Aber heute jetzt ist Deutsch schon meine beste Sprache, auch ein bisschen besser als Arabisch.
Super, du sprichst super. Also das heißt Deutsch, Arabisch, Türkisch und was?
Englisch.
Und Englisch.
Genau.
Na also, da perfekt. Da kommst du auf der ganzen Welt durch.
Genau.
Was will man mehr? Heute lebst du, das hast du eben schon gesagt, an der türkisch-syrischen Grenze.
Mhm.
Der Ort heißt Iskenderun?
Iskenderun, genau.
Okay, da habe ich also mal Richtig ausgesprochen, genau. Auf Anhieb.
Das ist direkt am Mittelmeer.
Direkt am Mittelmeer. Klingt sehr schön.
Ja.
Klingt auch sehr malerisch eigentlich.
Ist eine schöne Stadt.
Wie ist es denn eigentlich da im Vergleich zu der Nähe von Hamburg, wo du aufgewachsen bist?
Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das ist eine ganz andere Welt, weil dieses Gebiet hat auch früher zum Arabischen Reich mitgehört. Und das ist grundsätzlich eigentlich auch sehr viele Araber, aber heutzutage ist auch sehr viel Kurdisch und Türkisch damit reingemischt. Und im Gegensatz jetzt zu Europa ist das schon sehr zurückgeblieben, auch die Wohnungen. Und zum Beispiel da, wo ich lebe, gibt es keine Heizungen und sowas. Und uns wurde erst, ich weiß nicht, vielleicht vor 2 Jahren eine Straße hingebaut. Das gab es da gar nicht, da wo ich gelebt habe.
Was war dann vorher? Einfach
das
nur
Sandweg,
Wege, oder?
Das
was?
War Sandweg, so Sandsteinweg war das, wie man das so in den Dörfern kennt von alten Filmen und sowas.
Verstehe.
So, ja, ja, so war das.
Aber dann bist du ja wirklich von einer Welt in die
andere
gefallen.
Genau, genau. Ich hatte auch ein bisschen Angst, ganz ehrlich, als ich jetzt nach der Ausweisung, als wir da aus dem Auto ausgestiegen sind, ich habe um mich herum geguckt, ich habe meinen Vater angeguckt, so, was ist das jetzt? Überall irgendwie Hühner und Kühe und so. Da hat er gesagt, ja, willkommen in einem neuen Zuhause, ab jetzt werdet ihr hier leben.
Ja.
Und das war ein bisschen gruselig am Anfang, also muss ich ehrlich sagen, ich hatte Angst vom Ort und alles, aber gut, jetzt hat man sich dran gewöhnt.
Jetzt hat man sich dran gewöhnt. Also wir sprechen gleich noch weiter. Mhm. Ist natürlich ein Riesenschritt, insbesondere für einen 14-jährigen Jungen, der darüber hinaus auch gar nicht die Sprache spricht und kommt da, fällt da in eine andere Welt. Also jetzt fangen wir mal vorne an. 1990 bist du in der Nähe von Hamburg geboren.
Genau.
Darüber haben wir eben auch schon gesprochen und aufgewachsen mit dem Gedanken eigentlich im Hinterkopf, meine Familie kommt aus dem Libanon und ist da vor dem Krieg geflohen.
Genau.
Deine Eltern hatten Asyl beantragt hier in Deutschland und auch bekommen.
Genau.
Stellte sich aber dann raus, zu Unrecht eigentlich bekommen, dieses Asyl. Also deine Eltern kommen aus der Türkei, deine Mama kommt aus?
Auch aus der Türkei, aber die ist schon seit ihrem 5. Lebensjahr im Libanon. Die wurde als Haushaltsfrau gleich mit 5 Jahren dorthin geschickt und gleich geputzt und alles. Und die ist da groß geworden. Meine Mutter kann übrigens auch kein Türkisch sprechen.
Ach so.
Die kann das auch nicht, nee.
Das ist echt unglaublich, wenn man sowas hört, wie viele verschiedene Facetten so eine Familie haben kann und Kulturen und was da auch zusammenkommt. Und dein Papa?
Mein Vater kann Türkisch sprechen.
Ist direkt aus der Türkei.
Ja, aber der hat auch im Libanon gelebt. Also der ist da auch ausgewandert. Die haben damals einfach besser Geld verdient dort und die haben sich auch da auch was angefangen aufzubauen. Aber wie gesagt, dann mit dem Krieg, das ging nicht mehr. Das ist auch heute immer noch sehr schlimm in Libanon mit dem Völkerkrieg zwischen Schiiten und Sunniten. Und deswegen, da kann man jetzt nicht mehr leben. Das ist nicht mehr sicher, leider.
Eine schreckliche Situation, nicht nur in Syrien, wie wir alle wissen, sondern auch dort. Das muss man auch mal immer wieder sich vielleicht auch in den Hinterkopf holen, dass es da eben auch nicht so lebenswert ist.
Genau.
Deine Eltern also vom Libanon in die Türkei. Und da hätten sie ja eigentlich bleiben können in der Türkei.
Eigentlich ja, aber mein Vater hat da keine Arbeit gefunden und das Haus, das war eigentlich kein Haus, das war sowas wie so eine Hütte und das war ganz dreckig und aus den Toiletten aus den Ratten rausgesprungen und das war ganz eklig, dort hat meine Mutter gesagt und das ist bei meinem Vater sehr stark in die Psyche gegangen. Und dann hat er einfach gesagt, wir fliegen jetzt nach Europa. Und dann, der hat da aber auch nicht wirklich erzählt, was er vorhatte. Also, dass er dort irgendwie schon Menschen arrangiert hat, die ihn über die Grenze schmuggeln sollen und sowas. Davon wusste meine Mutter nichts. Aber meine Mutter hat das gemacht, um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Die hatte damals 4 Kinder. Und ich glaube, viele Menschen würden das tun, was meine Mutter gemacht hat. Sie wollte nur ihre Kinder in Sicherheit bringen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau. Das können wir alle.
Ja.
Glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Also das heißt, du hast 4 ältere Geschwister?
Ja.
Und du bist aber dann bei Hamburg geboren worden. Und über 14 Jahre hat deine Familie hier gelebt.
16 Jahre insgesamt.
Asyl bekommen also. Das heißt also, sie hatten Wohnraum, wurden auch irgendwie finanziert.
Genau.
Bis sie dann selber vielleicht auch Geld verdient haben. Und du und deine Geschwister wurden hier ausgebildet. Du hast aber gedacht, du bist Libanese.
Ja, uns wurde das so gesagt von unserem Eltern.
Und wie hast du das dann erfahren, dass du eigentlich kein Libanese bist?
Ja, das war eine ganz komische Situation. Also irgendwie wusste das schon jeder, bis auf ich und meine zwei kleinen Geschwister. Weil vor uns wurde das verheimlicht, weil unsere Eltern hatten Angst, dass wir uns irgendwie verplappern vor jemandem. Und das Geheimnis sollte nicht rauskommen. Meine Eltern haben erst später dann herausbekommen, dass das eigentlich auch strafbar ist, was sie da gemacht haben. Und so deswegen wollten sie das Geheimnis so lassen. Und ich habe das dann in der Schule mitbekommen. Also mein Direktor hat mich dann da gefragt, wie lange hast du noch Zeit in Deutschland? Ich habe ihn dann angeguckt, so warum, wie, was soll das jetzt bedeuten? Und dann hat er nur ein bisschen was angedeutet und hat gesagt, ich kann darüber nicht mit dir reden, das musst du mit deinen Eltern besprechen. Und dann bin ich nach Hause gerannt und ich habe das dann wirklich meine Eltern angebrüllt. Was soll das, Türke? Was Türke? Wir sind keine Türken. Und dann haben sich meine Eltern angeguckt und dann haben die das irgendwie miteinander abgesprochen. Und dann haben die gesagt, das sind keine Kinder mehr, wir müssen denen das jetzt sagen. Und da hat mir meine Mutter da einen sehr, sehr, sehr langen Vortrag gehalten, wo wir eigentlich herkommen, was passiert ist, warum Deutschland, warum Türkei. Und das war so hart, also mir ist auch ein bisschen übel geworden. Also das konnte ich nicht richtig verkrampfen. Mhm. Das war schon richtig hart.
Das war, als du 14 warst?
Ja, ja, also quasi. Bis zu 14 Jahren war ich eigentlich ein Mensch, der ich überhaupt gar nicht...
Warst
genau,
eigentlich, ne?
Genau.
Deine Herkunft war genau. Ja eine ganz andere.
Also mein Leben war gelogen irgendwie, mein ganzes Leben.
Mit 14 ist man natürlich auch schon ein bisschen älter, da ist man ja nicht ein Kind mehr.
Genau.
Als Kind nimmt man vielleicht vieles einfach so an, wie es ist und vertraut seinen Eltern weiterhin. Aber mit 14 ist man ja auch schon ein eigener, ein eigenständiger Mensch geworden. Da ist für dich eine Welt zusammengebrochen?
Ja, das war ganz schlimm. Das war sehr, sehr schlimm für mich.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich da eben das totale Vertrauen verliere zu meinen Eltern. War das bei dir so?
Ja, zu meinem Vater schon, aber jetzt zu meiner Mutter nicht. Also meine Mutter ist immer noch für mich mein Ein und Alles.
Also das heißt, du hast es deinem Vater eher übel genommen?
Ja, weil meine Mutter, die wusste jetzt nicht, was mein Vater da alles gemacht hat, dass irgendwie Menschen arrangiert, die ihn über die Grenze schmuggeln sollen und dann irgendwie, als sie in München war, das glaube ich, und von dort aus dann nochmal nach Hannover geschmuggelt und da gab es auch riesen Auseinandersetzungen zwischen meinen Eltern. Also meine Mutter wollte wissen, was los ist und er hat dann nur gebrüllt, ja, deine Kinder, du willst deine Kinder in Sicherheit bringen und meine Mutter ist dann weich geworden, weil sie wollte nur ihre Kinder wegbringen von dem Dreck, wo sie gelebt haben und deswegen glaube ich schon, dass die eigentliche Schuld auf meinen Vater liegt, nicht auf meine Mutter.
Wahrscheinlich auch ein Patriarch eher, dein Papa, derjenige, der das Sagen hat in der Familie. Und da ist das auch so, dass man sich als Frau eher unterordnet. Haben denn deine Eltern jemals so eine Art Unrechtsbewusstsein gehabt, dass sie gesagt haben, das war nicht so ganz richtig, was wir hier gemacht
also,
haben?
Also mein Vater sagt das oft, dass wir Kinder unschuldig sind. Das sagt er immer wieder, wir haben mit dem allen eigentlich gar nichts zu tun gehabt und sowas. Und, aber gut, es ist ja vorbei, wir können da nichts mehr dran ändern.
Natürlich und für dich ohnehin nicht. Genau. Aber ich kann mir auch vorstellen, mit 14 Jahren, da hat man natürlich auch einen Freundeskreis. Man hat ja viele Menschen an denen man auch hängt.
Ja,
und du hast 14 Jahre hier gelebt und hast dein Nest hier gehabt zunächst einmal. Das ist natürlich auch schwer, wenn man
das
sagen
war
muss,
ganz
so, das war's jetzt und tschüss.
Das war echt, also wir hatten noch keine Zeit zum Verabschieden. Das war ja eine nächtliche Abschiebung. Wir hatten nur eine halbe Stunde Zeit, unsere Sachen zu packen. Und dann auf einmal Türkei. Und wir konnten uns nicht irgendwie verabschieden, gar nichts.
Also ihr musstet quasi von jetzt auf gleich verschwinden
also
in eine Nacht-und-Nebel-Aktion.
Die Polizei ist da durch die offene Terrassentür reingekommen und dann durchs Haus und dann auf die Straße richtig das Haus umzingelt, als wenn man so Terroristen wegführen möchte. Und dann wurde geklopft überall und dann Tür aufgemacht und sagen, ja, guten Morgen, es war 3 Uhr morgens und sie haben eine halbe Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen. Das ist eine nächtliche Abschiebung. Und dann waren wir weg.
Ihr habt überhaupt nichts davon geahnt
worden. Nein, uns wurde eigentlich gesagt, dass es keine nächtliche Abschiebung geben wird. Das hat uns unser Anwalt versichert gehabt. Aber das war dann eben nach 2 Tagen oder so, als wir das letzte Mal dann mit dem Anwalt gesprochen haben, auf einmal die Abschiebung, kein Abschied von Familie, Verwandten, Freunden, Schule, gar nichts. Das ist einfach von heute auf morgen, dann eine Nacht über dann in die Türkei.
Unvorstellbar eigentlich.
Ja.
Da hast du dein ganzes Leben zurücklassen müssen.
Wir hatten keine andere Wahl.
Und was habt ihr mitgenommen? Was hast du mitgenommen auf die Schnelle?
Also ich hatte auf die Schnelle meine Fotos, Erinnerungen mitgenommen und dann das bisschen an Kleidung, was ich hatte. Mehr hat man jetzt in dieser Hektik. Meine kleinen Geschwister, die haben das auch nicht verstanden, was da vor sich geht. Da muss man auch den kleinen Geschwister Also meine halbe Stunde ist dann durch drei, also für mich 10 Minuten, meine Schwester 10 Minuten, mein kleiner Bruder 10 Minuten, weil die haben nicht richtig verstanden, was da vor sich ging.
Und hast du überhaupt keinen Kontakt danach auch zu deinen Freunden gehabt?
Also doch, danach, also wir wurden ja 2004 abgeschoben. Ich glaube 2006 habe ich dann einige auf Facebook wiedergefunden und das ging dann auf einmal, dann alle gegenseitig geaddet und Josef, wo warst du? Und auf einmal weg und wie kann das sein? Und seitdem habe ich schon mit sehr vielen wieder Kontakt, auch über WhatsApp. Ich werde jetzt auch in Hamburg sein und da werde ich auch sehr viele wiedersehen, auch alte Lehrer von mir.
Nach all den Jahren.
Ja,
das wird spannend.
Ja, ich bin sehr aufgeregt.
Das kann ich mir vorstellen. Also da sieht man, das hat doch auch was Gutes, die sozialen Medien, über
genau,
die wir so oft
ja.
auch schimpfen. Aber
genau.
da kann man sich auch mal wiederfinden nach all den Jahren.
Genau.
Noch ganz kurz zur Abschiebung. War das dann mit einem Flugzeug oder wie?
Ja, wir wurden erstmal dort, wo wir gewohnt haben, wurden wir nach Köln, war das, glaube ich, oder Düsseldorf, weiß ich jetzt nicht, diese Gegend.
Mhm.
Das ist 3 Stunden gewesen und dann dort wurden wir dann irgendwie in einen Raum gebracht, der geschlossen war. Und da waren dann ganz, ganz viele Familien. Einige sahen auch ganz kriminell aus, also auch ganz dicht, dass keiner raus durfte und so. Und dann, als wir dann da waren, wurden wir dann alles ins Flugzeug reingebracht und dann nach Istanbul gebracht.
Also mit dem Flugzeug
genau.
und von dort seid ihr dann weiter in das Dorf?
Erst in Istanbul und von dort aus, dann musste mein Vater das dann mit den Papieren klären. Das hat auch irgendwie 3 Tage gedauert und von dort aus dann nach Iskenderun.
Und dann ist die neue Welt über dich hineingebrochen,
genau.
kann man sagen. Und
genau.
darüber sprechen wir gleich weiter in der nächsten Stunde hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, zum ersten Mal seit vielen Jahren ist mein Gast wieder in Deutschland. Josef Szymczek hat bis zum 14. Lebensjahr hier in Deutschland gelebt, in der Nähe von Hamburg, ist ja auch da geboren worden und dann abgeschoben worden mit seiner Familie in die Türkei. Wie lange warst du jetzt nicht in Deutschland, Josef?
Jetzt seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren.
Kein einziges Mal?
Kein einziges Mal.
Warum bist du nicht mal zwischendurch gekommen?
Also ich wollte das immer machen, aber das ist ein bisschen schwierig, ein Visum zu beantragen. Jetzt auch, weil wir abgeschoben worden sind. Ich wusste jetzt nicht genau, wie man das machen muss, was man machen muss. Man musste irgendwie die Abschiebung bei der Ausländerbehörde anrufen. Das ist so lang gewesen alles und ich war mir auch nicht sicher, ob ich ein Visum bekomme. Und deswegen, das ist auch nicht billig und deswegen habe ich dann gesagt, so nee, ich kann das nicht machen.
Okay, also da sieht man, so leicht ist das gar
ja.
nicht. Hast du auch schon mal so ein bisschen Herzschmerz gehabt, wenn du an Hamburg gedacht hast?
Ja, sehr oft, sehr oft. Also auch oft geweint und auch stark depressiert gewesen. Und auch in der Schule jetzt, wenn man mit den türkischen Kindern zusammen war, dann denkt man so, Gott, wo sind die deutschen Kinder? Und das war ganz schwierig. Das war schon sehr, sehr schwierig.
Also ein ganz großer Schritt, ungewollt eigentlich von
genau.
dir, den du da machen musstest. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Die blaue Couch heute mit Josef Szymczek hier. Josef, du hast eben schon so ein bisschen über deinen Vater gesprochen. Mhm. Du hast ja auch viele Geschwister. Jetzt, wenn ich nachrechne, sind 6, oder?
Genau, 6 Geschwister.
Habe ich jetzt mal kurz addiert. Und du hast schon so ein bisschen auch geschildert, dass dein Vater ein sehr strenger Mann war.
Ja.
auch die Familie voll im Griff gehabt
genau.
hat. Und man kann eigentlich auch sagen, der war gewalttätig. Der hat sie auch,
ja,
hat dich auch öfters verprügelt.
Ja.
Und du hast sehr darunter gelitten. Insbesondere auch, weil du so ein bisschen anders warst als
genau.
andere arabische Buben.
Buben, genau.
Was hat dich da unterschieden von den anderen arabischen Buben?
Der größte Unterschied ist, ich hatte jetzt meinen eigenen Kopf gehabt. Ich war kreativ, ich habe gern gemalt. Also malen war für uns bei Männern, nein, auf gar keinen Fall.
Geht gar nicht?
Nein, also da hat meine Familie sehr negativ drauf geguckt. Zum Beispiel, dass ich als Kind mit einem Kuscheltier gespielt habe. Das ging gar nicht, auf gar keinen Fall. Dann von der Redensart her, von der Art her, ein bisschen mehr ins Deutsche rübergegangen. Und damit ist meine Familie einfach nicht klargekommen. Das ging gar nicht.
Was heißt das Kuscheltier? Also du hast so eine weiche Seite gezeigt weiche Seite hat ihnen nicht gefallen.
Genau, die weiche Seite sollte weg und ich sollte zum Macho umgebaut werden, sage ich mal, gezüchtet werden von meinem Vater und älteren Geschwistern, aber das hat nicht geklappt und es hat auch bis heute nicht geklappt.
Das hat bis heute, und das ist auch gut so.
Ja, das ist auch gut so.
Du hast gerade gesagt, du hast einen Plüschhasen gehabt.
Genau.
Den hast du auch beerdigen
Genau, den habe ich
wollen.
Beerdigt.
Und das fanden deine Eltern dann auch gar nicht so schön.
Also die haben das nicht mitbekommen, dass ich den beerdigt habe. Ich habe das heimlich gemacht. der war einfach weg. Ich hatte dann die Hoffnung damit, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Ärger bekomme, aber das hat nichts gebracht. Das ist trotzdem weiter. Eins mit dem anderen hat sich verbunden und dann, das ging einfach weiter.
Da hast du deinen geliebten Plüschhasen
umsonst weggegeben.
Umsonst beerdigt.
Genau.
Und es ging trotzdem weiter.
Genau.
Also als Schwuchtel wurdest du immer wieder auch beschimpft.
Ja,
wegen
sehr,
dieser
sehr.
Weichen
genau,
Seite.
Genau.
Das ist immer noch so in der arabischen Welt, dass die Männer da tough sein müssen.
Genau,
oder?
Genau. Schwuchtel, wenn jemand jetzt ein bisschen weich ist oder kreativ ist, da wird man schon oft als sowas bezeichnet. Ob man jetzt so ist oder nicht, das spielt keine Rolle für die. Wenn man kein Macho ist, dann denkt man, oh, guck dir den mal an, Weichei, Schwuchtel oder sonst was.
Aber dein Vater war dann ziemlich happy, als du irgendwann mal eine Mitschülerin begrapscht hast.
Genau,
da hat er sich gedacht, der Bub wird doch noch
genau
mal was.
Genau, da war er erstmal ganz glücklich. Da hat er gedacht, ja, ich habe keine Schwuchtel großgezogen und sowas. Da war er ganz glücklich.
War das so, dass, also das möchte ich ganz gerne so ein bisschen mehr erfahren und auch verstehen. Wie ist das im Umgang mit dem Vater dann so gewesen? Hat der einen auch mal gedrückt oder mal auf den Schoß genommen oder ist das überhaupt nicht üblich?
Bei mir jetzt?
Ja, dass er dich mal genommen hat und dich mal gedrückt hat?
Nein. Bei uns ist das jetzt so, im Bayram an Feiertagen gehe ich zu ihm und küsse ihm die Hand und dann drücke ich das so einmal auf die Stirn, wie man das traditionell macht. Das ist alles. Aber jetzt so eine richtige Vaterliebe hatte ich nicht, dass er mich irgendwie gedrückt hat oder dass ich ihm mal sagen konnte, Papa, ich habe so ein Problem, das hatte ich nicht als Kind. Nein.
Also gar keine Herzlichkeit eigentlich zwischen dir und
deinem
Papa.
Nein, so war mein Vater vom Charakter her einfach nicht. Der war einfach so ein bisschen herzlos, sage ich mal. Also der ist einfach vom Bau her so gewesen.
Aber man braucht das doch mal, geknuddelt werden.
Ein bisschen ja, als Kind schon, ja.
Und hat deine Mama das dann gemacht?
Meine Mutter immer, ja.
Also die war die Liebevolle, die war für die Liebe dann auch da.
Ja, meine Mutter ist wie so, wie soll ich das jetzt sagen, jetzt ein Schwan zum Beispiel, wenn ihre Küken, die nimmt sie ja unter die Flügel und meine Mutter ist auch so. Die hat uns alle jetzt nicht nur mich, sondern auch meine anderen Geschwister immer unter ihre Flügel gehabt und auch noch bis heute, das ist immer noch so bei ihr.
Das finde ich sehr schön.
Ja.
Und dann hast du wenigstens deine Mama gehabt, die dich dann
gehabt,
auch mal gedrückt hat. Aber das hat vielleicht auch, oder darin war der Grund zu sehen, dass du vielleicht auch mal selber aggressiv geworden bist
in der
Schule.
Ich bin sehr schlimm gewesen, ja, weil zu Hause dieser Druck, man hat nicht verstanden, warum. Also warum passiert das alles, denkt man so. Ich habe auch oft gesagt, warum können wir denn nicht wie die Deutschen sein? Die setzen sich hin und unterhalten sich normal, wenn was ist. Warum können wir nicht so sein? Und dann diese Gewalt mir gegenüber und dann, ich weiß nicht, das ist dann auch automatisch irgendwie zur Außenwelt rübergegangen. Ich bin auch ganz aggressiv gewesen und ich hatte auch schlimmes Mundwerk und ich habe auch wirklich Kinder attackiert. Also ich bin kein artiges Kind gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Ich kann das gar nicht glauben, Josef, wie du da sitzt. So sympathisch und so ausgeglichen. Du machst so einen ausgeglichenen Eindruck.
Dankeschön.
Und das ist eben etwas, natürlich verstehe ich, wenn man als Kind geschlagen wird und Aggressionen ausgesetzt ist vom eigenen Vater und da doch immer unter Druck ist, auch weil man so ist, wie man ist, im Grunde genommen ein bisschen weicher, dann kann ich das sehr gut verstehen, wenn man dann auch aggressiv wird und wenn man dann auch mal über die Stränge schlägt. Also das heißt, du hast auf die anderen dann den Eindruck gemacht, als wärst du ein aggressiver, kleiner, böser Bube.
Jetzt meine alten Mitschüler, jetzt einige haben das Buch gelesen und die haben gesagt, Josef, wir konnten uns echt nie vorstellen, dass du so eine Kindheit hattest. Das ist wirklich unglaublich, haben die gesagt.
Das ist ehrlich gesagt auch für mich ein nicht nachvollziehender Grund, muss ich wirklich sagen, wenn ich dich da so sitzen sehe, so brav und nett und zurückhaltend. Aber du hattest natürlich auch in deinem Leben großes Glück, kann man auch sagen, obwohl deine Kindheit wahrscheinlich doch mehr auch von Gewalt geprägt war. Du hast in Deutschland jemanden gefunden, der ein offenes Ohr auch für dich hatte und dem du dich anvertrauen konntest. Und das war eine Schulpsychologin.
Genau.
Da hast du dein Herz öffnen können?
Das war jetzt das erste Mal bei ihr, weil das ist ein bisschen auffällig gewesen mit den Beulen im Gesicht. Ich hatte auch blaue Flecken am Körper, weil mein Vater hatte mich da in den Arm geschlagen und meinen Bruder. Und ich war ein bisschen verbeult im Gesicht. Und meine Lehrerin, also meine Klassenlehrerin, hat das dann gleich bemerkt, aber ich bin da nicht drauf eingegangen, weil meine Mutter hat immer gesagt, das Geheimnis des Hauses, das muss immer zu Hause bleiben, das darf keiner erfahren. Und dann hat die, meine Klassenlehrerin, die Schulpsychologin, Bescheid gesagt. Und diese Schulpsychologin ist die Klassenlehrerin von meiner großen Schwester gewesen. Also wir kennen die schon ganz gut, die war auch oft bei uns zu Hause. Und die hat mir dann versprochen, dass das unser Geheimnis bleibt und wenn ich was brauche. Und irgendwie hat sie es dann doch geschafft, mich umzukriegen. Und da habe ich ihr erzählt, was zu Hause alles abgeht. Und das war dann das erste Mal, dass ich das Geheimnis dann gebrochen habe.
Mhm.
Mir gegenüber.
Hast du dich schlecht gefühlt?
Nein,
weil du das
also
Geheimnis
erst ja, ganz am Anfang ja. Also, ja, weil ich dachte so, wenn das jetzt meine Mutter erfahrt. Aber dann habe ich bemerkt, dass Sprechen wirklich einem Menschen sehr, sehr gut tut. Und diese Frau hat einfach meine Wunden geheilt. Ich wusste, ich gehe jetzt wieder ins Schlachtfeld rein, aber wenn ich dann was brauche, habe ich dann jemanden, der diese Wunden heilen kann. Und das war meine Lehrerin damals.
Und hast du öfters mit ihr halt gesprochen,
sehr
war das
oft,
so?
Ja, sehr oft, so in der Woche schon 2 oder 3 Mal. Manchmal waren es auch Notfälle, da hat sie mich aus dem Unterricht rausgeholt und da haben wir auch 1-2 Stunden geredet.
Also das heißt aber auch, dein Vater hat dich so geschlagen, dass man das dir angesehen hat?
Manchmal
auch.
Ja, also wenn er jetzt mit Metallsachen, also mit einem Gürtel zum Beispiel, da hat man das hier am Oberarm dann gesehen, so die roten und blauen Flecke, das hat man dann gesehen.
Mit dem Gürtel bist du geschlagen worden?
Ja, manchmal.
Also, das sind ja schon sehr harte Erfahrungen, die du da gemacht hast als Kind. Würdest du sagen, ohne diese Schulpsychologin, heißt Frau Richter, dürfen wir auch mal gerne an dieser Stelle doch sagen, ohne Frau Richter wärst du auf die schiefe Bahn gelangt?
Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass sie mich wieder in dieses Positive reingezogen hat. Weil sie hat mir Liebe und Geborgenheit. Also, meine Mutter hat mir auch Liebe geschenkt, aber meine Mutter war selber in diesem Kulturkreis gefangen. Also sie konnte da selber nicht viel machen. Aber Frau Richter war einfach die hat mir einfach eine andere Seite vom Leben gezeigt. Und das hat gut getan, mit einem Fremden darüber zu sprechen.
Wie war das mit dem Rest deiner Geschwister? Haben die auch jemanden gebraucht oder warst du hauptsächlich der Prügelknabe?
Ich war hauptsächlich der Einzigste. Ich war hauptsächlich der Einzigste.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Weil also, du eben so warst, wie du...
Wie ich bin. Also, weil ich hatte auch meinen eigenen Kopf. Und jetzt meine älteren Geschwister, so die Brüder, die sind ja vom Charakter alle gleich gewesen. Mein kleiner Bruder, der war noch sehr jung. Also, aber der hat sich auch von denen einreden lassen. Und meine Schwestern, die waren halt eben normal, wie es meine Familie haben wollte. Aber ich war zu anders.
Du warst derjenige.
Genau.
Hast du mit der Frau Richter noch Kontakt?
Ich werde die jetzt am Freitag treffen.
Tatsächlich.
Ja, auch nach 11 Jahren jetzt.
Zum ersten Mal
wieder.
Also wahrscheinlich auch Kontakt schon über
Facebook wieder.
Oder?
Und da hat sie gesagt, ja, ich muss dich unbedingt sehen und die freut sich auch.
Die freut sich auch, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen kann sie sehr stolz sein, denn das, was aus dir jetzt geworden ist, so ein bisschen hat sie
ja auch. Ja, die hat auch ihre Hand mit drin gehabt.
Ja. Ja, sie wird sicher sehr überrascht sein, wer ihr dann gegenübertritt, kann ich mir vorstellen. Also kommen wir nochmal zurück zu deiner Abschiebung, beziehungsweise zur Abschiebung der gesamten Familie.
Mhm.
Das sind ja so Dinge, die sind auch wieder so super präsent im Moment hier in Deutschland. Kriegst du das eigentlich mit in der Türkei?
Ja, einiges bekomme ich mit. Also auf Facebook und da sieht man die Berichte immer wieder. Das ein bisschen lese ich da schon mit, ja.
Und was hast du für eine Haltung dazu? Wie wirkt das Ganze auf dich? Wie wirkt auch Deutschland zum Beispiel auf dich
jetzt
im Moment?
Jetzt mit den Flüchtlingen?
Ja.
Ja, das mit den Flüchtlingen, das ist ja keine leichte Sache. Das ist auch in der Türkei ganz schwierig. Also die Türken kommen auch nicht richtig klar mit denen, aber es gibt auch sehr viele Schlimme dabei. Ich bekomme das auch mit. Also meine Cousinen und Freundinnen erzählen mir das, dass sie in Deutschland von irgendwelchen Syrern auch angesprochen werden und irgendwie auch belästigt werden. Wie viel willst du die Stunde haben und sowas? Es ist ja ganz schlimm, aber ich glaube nicht, dass alle Menschen dort, dass alle Flüchtlinge so sind. Und genau wie diese Mütter weglaufen, um ihre Kinder zu schützen, das hat meine Mutter auch gemacht. Und wir kennen das, also wir wissen, wie sich das anfühlt. Und wir haben damals auch, das neu war bei uns an der syrischen Grenze, den syrischen Menschen bei sehr vielen geholfen. Und ich glaube einfach schon, dass man den Menschen helfen muss. Weil diese Familien, keiner verlässt einfach sein Land, so alles so. Weil auch wenn man nicht reich ist, die Kinder hatten wenigstens eine Zukunft, eine Schule. Die konnten die Träume verwirklichen. Das haben mir übrigens die Kinder auch selber gesagt. Und jetzt in diesen Ländern keine Arbeit, keine Schule. Die müssen irgendwie bei uns die Woche für 25 Lire, das muss man durch 3 teilen dann, fast 7 Euro die Woche. Das nutzen auch die Türken richtig aus, weil die Syrer, die haben keine andere Wahl. Die müssen ja irgendwie arbeiten. Und die Zukunft ist einfach von denen kaputt gegangen. Und ich habe schlimme Menschen kennengelernt und auch gute Menschen. Und das tut mir einfach leid, weil die Zukunft von den Kindern. Ich bin ja auch damals in ein Land gekommen, von dem ich die Kultur und die Sprache nicht konnte. Und es ist bei denen genauso. Und ich hatte auch einen Traum zu studieren. Sie hatten auch einen Traum. Ich kann das einfach nachvollziehen, wie sie sich in diese Lage fühlen. Und das tut mir einfach leid für die. Viele Menschen fühlen sich echt gestört, aber ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen weiterdenken muss.
Da hast du vollkommen recht. Das ist so genauso, wie du sagst. Und mir geht auch immer das Herz über, wenn ich sehe, wenn die Mütter mit ihren Kindern sich auf den Weg machen.
Genau.
Und jetzt gibt es da Stacheldraht und alles Mögliche dazwischen. Und dann wird einem ganz schlecht, wenn man das sieht. Eigentlich möchte man ja alle aufnehmen.
Man kann ja nicht alle, also wenn man jetzt alle Menschen auf der Welt aufnehmen würde, das geht ja auch nicht.
Geht auch nicht, da hast du recht.
Das geht nicht, aber das tut trotzdem irgendwie weh im Herzen.
Das tut weh, da hast du recht. Der Josef Szymczyk bei mir auf der blauen Couch mit seiner außergewöhnlichen Geschichte. Und Josef, du hast diese Geschichte aufgeschrieben.
Ja.
Du hast ein Buch darüber geschrieben.
Mhm.
Und für viele ist ja so ein Buchschreiben auch so eine Art Befreiungsschlag. Da sagt man so, jetzt habe ich mich mal wieder geordnet, habe alles wieder hervorgeholt aus der Vergangenheit.
Mhm.
Ein Befreiungsschlag und auch eine Art, etwas zu verarbeiten.
Mhm.
Und verarbeiten musst du ja eine ganze Menge, denn du bist aufgewachsen unter irgendwelchen Bedingungen, die eigentlich ganz anders waren, als deine Eltern dir das vorgegaukelt haben.
Mhm.
Bist also belogen worden von deinen Eltern, bist dann aus einem Kulturkreis rausgerissen worden von heute auf morgen in einer Nacht- und Nebelaktion. Ist das bei dir auch so ein Befreiungsschlag gewesen, das Buch zu schreiben?
Ja, also als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich ja sehr stark unter Depression gelitten und ich habe sehr, sehr starke Medikamente benutzt und ich konnte gar nicht arbeiten, gar nicht studieren. Ich lag nur zu Hause rum. Aber irgendwann mal denkt man so, das ist es nicht. Also ich hatte so viele Träume, so viele Ziele und hat es irgendwie Klick gemacht und da habe ich angefangen zu schreiben. Und ich muss sagen, erst hat es richtig weh getan. Also ich habe auch beim Schreiben oft geweint, so die alten Sachen wieder rauszuholen. Aber irgendwie tat das dann doch schon gut. Und als es fertig war, war ich auch ganz stolz auf mich, ganz ehrlich. Weil ein Buch schreiben ist nicht einfach nur eine Geschichte schreiben. Man muss es auch richtig gut verfassen. Und man muss auch fassen, wie man es verfasst, was man reinsetzt und sowas. Und ich glaube, wir haben das jetzt auch mit dem Verlag alles ganz gut hinbekommen.
Das glaube ich auch.
Ja.
Ein schönes Buch. Ein Buch, über das man sehr viel nachdenken muss. Wir sind eigentlich stehen geblieben, wie du gekommen bist in das türkische Dorf.
Mhm.
Kein Wort türkisch gesprochen hast, nachdem du ja hier in Deutschland gelebt hast, geboren bist, 14 Jahre hier gelebt hast. Und dann kommst du in so ein Dorf, wo alles ganz anders ist. Du sagst, da gab es auch keine Straßen erst einmal. Also es sah auch noch alles ganz anders aus.
Genau.
Und musstest ja da mit 14 auch gleich in die Schule gehen. Wie ist das denn abgelaufen?
Also das erste Jahr konnte ich nicht zur Schule gehen, weil unsere Zeugnisse mussten erst übersetzt werden. Das ist dann ein Jahr später gewesen. Aber ich kann das nicht wirklich Schule nennen, weil ich bin da hingegangen. Ich habe mich da hingesetzt und da habe ich 6 Stunden auf die Tafel geguckt. Die Menschen haben da irgendwas geredet. Man versteht kein Wort. Irgendwie wie ich, also jetzt in Deutschland, da kenne ich das jetzt so, wenn Ausländer dorthin kommen, die kriegen dann Lehrer und dem wird dann Deutsch beigebracht. Bei uns war das nicht so. Also ich war da ganz auf mich alleine zugestellt und das war auch ganz schwierig da mit der Schule.
Und da bist du auch wieder mal gleich aggressiv geworden?
Manchmal ja.
Manchmal ja?
Ja, ich war oft gehänselt, weil ich auch die Sprache nicht konnte. Die Menschen dort, wo ich lebe, die haben noch niemals in ihrem Leben einen nicht türkisch sprechenden Menschen gesehen. Das ist für sie ganz neu gewesen und die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen wurde ich oft gehänselt und da gab es auch schon mit den Jungs ab und an mal Schlägereien zwischen mir und den Jungs.
Mhm. Und dann hast du wieder jemanden getroffen, der dir geholfen hat?
Ja, wieder. Das war dann im Abitur war das dann.
Und was war das für eine Figur, die dir da wieder geholfen hat?
Das ist wieder ein Schulpsychologe gewesen. Also mir ging es da wirklich zu der Zeit nicht gut und ich habe oft gesagt, irgendwann mal nehme ich mir das Leben. Also die Nerven haben das nicht mehr richtig mitgemacht. Und dann wieder mit Streitereien war in der Schule und so und dann bin ich auf Klo gegangen und ich habe mit so einer Rasierklinge dann meine Adern versucht aufzuschneiden. Und als das Blut geflossen ist, habe ich ganz doll Panik bekommen und dann bin ich rausgerannt, dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann wurde ich zu dem Schulpsychologen gebracht und das war ein bisschen so ein Vogel irgendwie, also der war ein ganz witziger Mann. Und der hat dann angefangen, auf mich so einzureden und der hat dann das weitergemacht, was Frau Richter in Deutschland gemacht hat und das ganze Schuljahr über dann mich begleitet. Und mit dem habe ich auch noch bis jetzt Kontakt.
Das heißt, du warst wirklich so weit, dir das Leben
zu
nehmen?
Ja, ja.
So unglücklich.
Ja, man wurde nicht akzeptiert in der Türkei. Man wird ausgestoßen, die Schule geht nicht, arbeiten geht nicht. Dort, wo wir gelebt haben, war einfach seltsam für mich. Die Verwandten haben auch nicht mit uns geredet und irgendwann mal machen das auch die Nerven nicht mehr mit. Also da kann man wirklich nicht mehr, das ist nicht so leicht.
Das ist genau das, was man sich manchmal so als Deutscher sagen muss, dass das sehr, sehr schwierig ist für Menschen, die hier geboren wurden, deren Eltern aber Immigranten sind, die dann irgendwann zurückgehen.
Genau.
Und dann bist du in einer Welt, die ist so in between. Du bist eigentlich nicht das eine, nicht das andere.
Genau.
Und du hast dich da natürlich überhaupt nicht zu Hause gefühlt.
Genau.
Wie war das mit Freunden finden?
Also Freunde, Jungs gar nicht. Die wollten auch immer so ein bisschen den Macho dort haben. Mit Mädchen ab und an, aber man konnte sich nicht verständigen. Irgendwann mal dann nach Jahren war das, als ich dann mein Fachabitur gemacht habe, da hat es dann erst richtig angefangen, weil ich da der Beste in der Schule war, der beste Englischsprechende. Weil jetzt das, was wir in Deutschland in der 5. Klasse gelernt haben, das haben wir in der Türkei in der 11. Klasse gelernt. Also das ist ein Riesenunterschied.
Mhm.
Und das hat sich dann sofort rumgesprochen, oh, diese Englischsprechende und so. Da kommt man automatisch in den Mittelpunkt ein bisschen rein. Und das waren auch wirklich drei ganz, ganz schöne Jahre für mich.
Hast du nicht sofort gedacht, Mensch, sobald ich kann, gehe ich wieder zurück nach Deutschland?
Doch, schon. Also früher wollte ich das ganz gerne. Ich habe dann auch mit meiner Mutter auch oft gesagt, so Mama, geht das nicht hier und da. Aber ich glaube, das wäre nicht möglich nach einer Ausweisung da wieder hin. Also wo hätte ich da auch hingehen sollen? Und zu meinem Bruder hätte ich nicht gehen wollen, der dort lebt. Also ich habe ja noch einen Bruder, der lebt da. Zu denen wäre ich nicht gegangen.
Nicht gegangen?
Nein. Nein.
Also kein gutes Verhältnis.
Das ist jetzt der, der im Buch Mustafa heißt. Der, deswegen, da wäre ich jetzt nicht hingegangen.
Okay.
Da bleibe ich lieber bei meiner Mutter, bei meinem Vater.
Okay, aber auf der anderen Seite, du hast ja auch zu deinem Vater eigentlich ein eher schlechtes Verhältnis gehabt.
Gehabt, genau.
Mittlerweile, wie sieht das aus?
Also mittlerweile, ich liebe meinen Vater wirklich. Viele Menschen verstehen das nicht, wenn ich das sage. Die fragen mich auch, wie kann das sein, jetzt nach allem, was passiert ist, dass du immer noch so zu ihm stehst. Wenn ich ihn jetzt in die Augen gucke, sehe ich nicht mehr dieses Monster, diese Machtgefühle. Der ist alt geworden und er ist krank geworden und er muss gepflegt werden. Und außer mir ist jetzt keiner da. Ich habe jetzt meinen kleinen Bruder, der wohnt auch noch bei meinen Eltern, aber der ist selber ein bisschen wie so ein Riesenbaby. Und deswegen, ich sehe es als meine Pflicht, ihn einfach zu pflegen. Das ist einfach, ich muss das machen. Das ist mein Glaube und das ist auch vielleicht dieses bisschen Kulturelle, was ich da doch in mir habe und dieses Religiöse und ich liebe ihn wirklich. Das ist wirklich so.
Das ist schön, wenn du das sagst, dass du ihm auch das verzeihst, was er dir
eigentlich
als Kind angetan hat. Und damit macht man natürlich als Erwachsener auch vieles kaputt in seinem Kind. Du hast ja sehr kämpfen müssen, letztlich, weil es auch irgendwo seine Schuld.
Ja.
Das muss man ja schon sagen.
Ja, aber ich bin echt kein nachträglicher Mensch. Also wie gesagt, wenn ich ihn jetzt so sehe, der ist so alt geworden. Und dann, ich weiß nicht, das vielleicht ist es auch so, dass ich jetzt, wenn er jetzt sterben sollte, dass ich so denken würde, oh Gott, ich hatte niemals einen Vater.
Mhm.
Und das hätte ich mir niemals verzeihen können, wenn ich ihn jetzt als alter Mann liegen lassen würde und weggehen würde. Und er würde sterben, das hätte ich mir selber niemals verziehen.
Mhm.
Also da nutze ich jetzt die Chance aus und genieße die Zeit jetzt mit meinem Vater, die ich jetzt doch habe.
Das ist schön, wenn du das sagst. Haben denn deine Eltern sich überhaupt wohlgefühlt, als sie zurückgegangen sind? Obwohl die ja eher in diese Kultur dann auch wieder reingepasst haben?
Also meine Mutter nicht so. Ganz ehrlich, die war nicht so glücklich, aber für meinen Vater war das eigentlich ganz in Ordnung.
Also der hat auch gesagt, das ist jetzt gut, dass ich jetzt hier wieder...
Also am Anfang war das jetzt uns gegenüber ein bisschen schlecht, weil unsere Zukunft hat er da wirklich auf dem Spiel gesetzt. Aber jetzt, auch heute, ist mein Vater immer noch glücklich in der Türkei.
Sind deine Geschwister über alle Länder verteilt oder auch hauptsächlich in der Türkei?
Also zwei sind in Deutschland. Der Rest dann eben in die Skandinavien, einer noch in Antalya und der Rest dann in die Skandinavien. Und eine in Ankara, die studiert.
Okay, also eine Schwester, die studiert und du, dich zieht's
nach Istanbul.
Mich zieht's nach Istanbul. Haben wir eben schon besprochen, in diese wunderbare Stadt auch. Jetzt gibt's ja sehr viele, die Ähnliches erlebt haben, auch wie du, die auch so zwischen den Kulturen groß geworden sind. Was kann man denen sagen? Was für einen Tipp kann man denen geben? Weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel Nachbarn, die haben in der Türkei eine Wohnung und sind aus der Türkei, leben aber hier, die Tochter auch hier geboren.
Mhm.
Aber die Tochter sagt, wenn sie in der Türkei ist, fühlt sie sich als Deutsche Und weil sie in Deutschland ist, fühlt sie sich als Türkin.
Ja, ich glaube einfach, das Leichte ist, wenn man sich einfach anpasst. Also ich hätte zum Beispiel früher, wenn ich als kleines Kind zum Beispiel so getan hätte, als wenn ich die arabische Kultur haben möchte, vielleicht würde dann viel Streitereien weggehen. Deswegen glaube ich, ein bisschen anpassen, ein bisschen dieses Deutsche. Ich muss mich auch an drei Kulturen anpassen. Mhm. Und man lernt das. Also es ist sehr schwierig, aber glaub mir, wenn ich jetzt mit einem Türken zusammen bin, bin ich jetzt ein Türke. Wenn ich mit einem Deutschen, dann bin ich Deutsch. Also man muss sich, egal wie man sich innerlich fühlt, wenn ich mich auch, ich fühle mich innerlich wirklich noch immer sehr deutsch, aber man muss sich anpassen, das ist das Leichteste. Es bringt nichts, wenn man sich hinsetzt und ständig Streitereien macht, die Kultur ist so und das ist so und das ist so. Man kann das nicht ändern, die Kultur ist so und die bleibt so. Deswegen einfach anpassen, das ist das Leichteste von allen. Da hat man keine Probleme.
Da hat man keine Probleme, genau. Aber du hast es anders gemacht.
Ich habe es anders gemacht, leider.
Du hast dich ausgelebt. Ja, leider? Würdest du sagen, leider?
Ja, ich hätte ja auch eine ganz andere Kindheit. Also wenn ich jetzt von meinem Vater ein bisschen anders sein würde, hätte ich auch eine ganz andere Kindheit haben können. Deswegen.
Aber letztlich habt ihr jetzt doch zusammengefunden.
Jetzt ja. Aber als Kind war das halt.
Hättest dir einiges ersparen können.
Hätte ich mir schon sehr, sehr vieles ersparen können.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde das immer gut, wenn man so ist, wie man ist, da innen drin, auch wenn es manchmal wehtut. Bei dir hat es manchmal sehr wehgetan, ja, das sehe ich wohl auch.
Ja, ein bisschen Schauspielern vielleicht auch.
Also, ach so.
Ja, vielleicht auch ein bisschen so, jetzt, wenn ich mit meinem Vater sitze, da schauspiele ich auch ein bisschen. Also da sitze ich, nicht vor ihnen und sage, Papa, guck mal, was ich gemalt habe, das mache ich nicht. Mhm. Da schauspiele ich auch ein bisschen vor ihnen. Das ist auch ein bisschen Anpassen und Schauspielern gleichzeitig.
Okay, ist vielleicht gar kein so schlechter Tipp. Jetzt haben wir noch gar nicht über den Josef gesprochen, was er heute macht.
Ja.
Was ist denn das, was du vorhast, was du machen möchtest?
Also mein Traum ist es, meine eigene Modekollektion rauszubringen, einer eigenen Marke, sage ich mal, Klamottenladen, Boutique. Das ist mein Traum. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Zeichnungen. Wollen wir mal schauen. Also ich glaube nicht, dass sowas unmöglich ist, weil wenn man es schon schafft, ein Buch zu schreiben, da kann man auch sehr, sehr viel erreichen, viel, viel mehr. Und das ist das, was ich in Planung habe. Das ist mein Ziel.
Schön.
Und deswegen Istanbul, weil Istanbul ist da, das richtig gut mit Textil, das ist da.
Klingt perfekt in,
ja,
Istanbul.
Genau.
Du hast auch schon als Model gearbeitet?
Ich bin noch bis jetzt Fotomodel, mache ich ab und an.
Das machst du ab und an?
Ja.
Das ist ja ein super Job dann eigentlich auch. Also ja, im Grunde genommen
das
klingt
ist,
das
nach... Sich, genau, das ist verbunden alles irgendwie,
ja,
miteinander.
Das ist eine tolle Geschichte. Wie bist du dazu gekommen zum Modeln?
Das war ganz komisch damals. Also ich habe ja damals das Buch geschrieben und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, guck mal, ich muss jetzt noch ein Bild machen. Und hat sie mir Geld gegeben, weil ich konnte damals nicht arbeiten. Ich war ja da schwer krank. Und da habe ich mir bei einem ganz guten Friseur die Haare machen lassen, dann bei einem sehr, sehr guten Fotografen ein Bild machen lassen. Und das habe ich dann meiner Mutter gezeigt und meinen zwei Schwestern. Die haben gesagt, oh, Josef, auf einmal ganz anders und so. Und da habe ich das bei Facebook reingesetzt und jeder hat gesagt, oh, Josef, modelst du jetzt? Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, was ist hier los? Und da habe ich das nochmal meiner Mutter erzählt. Da hat meine Mutter gesagt, mach es, ich unterstütze dich, du hast ja auch Strahlung dafür. Und da habe ich das, da so hat das angefangen. Also das hat auch alles mit dem Buch eigentlich angefangen.
Hat mit dem Buch, also dem das Buch bringt dir Glück.
Ja, das hat man
hier liegen.
Ja.
Das bringt dir Glück im falschen Paradies. Ist das jetzt eine Zukunftsmusik oder ist das tatsächlich schon angedacht, dass das unter Umständen auch verfilmt wird?
Darüber sprechen wir jetzt noch mal.
Okay, dann machen wir das jetzt an dieser Stelle noch nicht. Schau mal, was daraus wird.
Ja.
Also, das war ein sehr interessantes Gespräch,
Dankeschön.
Josef. Das war toll,
Dankeschön.
Dass du dich auch so geöffnet hast und so viel erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Und vielleicht sitze ich mal im Kino und schaue mir deine Klamotten an.
Ja, hoffen wir mal.
Schauen wir mal. Alles Gute. Schönen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.